Heute zu Gast der Gründer des Elektronik-Mietanbieters und Unicorns, Grover, Michael Kassau.
Aus einem Produkt, das vielleicht so ein Lifecycle hat von, keine Ahnung, 12 Monaten oder sowas für jemanden, machen wir 4-5 Jahre draus. Ja, also wir reparieren das die ganze Zeit. Und ja, also wir kommen erst auf unsere richtige Marge, ja, dadurch, dass wir die Produkte immer refurbischen und weitervermieten. Das heißt, es ist nie so, dass ein Kunde ein Produkt irgendwie zu Ende finanziert, sondern es sind halt 10. So wie bei Sixt, bloß halt länger.
Der Michael versucht mit Grover, wie er sagt, eine neue Kategorie von Firma überhaupt zu etablieren. Nämlich die Vermietung nicht nur von Elektronikprodukten, sondern halt auch von Rollern, vielleicht demnächst sogar Autos. So ganz neu ist das Ganze auch nicht. Zu anderen Zeiten gab es immer schon mal wieder Unternehmen, die sowas auch versucht haben. Gleichzeitig gibt es in dem Space eine ganze Reihe von anderen Anbietern. Wir hatten vor kurzem ja mal Refurbed und den Kilian Kaminski zu Gast. Also ein neues Segment vielleicht, das da gerade entsteht. Das ist jetzt ein neues, jedenfalls Unicorn produziert hat, und das ist Grover. Da ist schon extrem viel Geld reingeflossen und die Hoffnungen sind noch viel größer. Der Michael hat mir am Ende erzählt, dass er hofft, dass die Firma nicht nur 3, 4, 5 Milliarden demnächst wert werden könnte, sondern vielleicht so 30, 40 Milliarden. Generell vergleicht er sein Geschäftsmodell zum Beispiel mit Netflix oder anderen wirklich großen Playern. Eingestiegen ins Gespräch sind wir aber überraschenderweise mit Lektionen aus dem ersten oder zweiten Semester BWL-Studium. Wie dem auch sei, wir kamen im Gespräch vollkommen redaktionell darauf, dass vielleicht einige Hörerinnen und Hörer das mal ausprobieren möchten. Also Grover, dafür gibt es in den Shownotes einen Rabattcode. Geld oder so ist dafür keines geflossen. Also ein reines Bonusangebot für hier Hörerinnen und Hörer, den Grover-Rabattcode in den Shownotes. Aber jetzt rein ins Gespräch mit Michael Kassau. Auf geht's! Und Michael.
Ja, hi. Schön hier zu sein. Vielen Dank.
Was macht die Firma Grover?
Die Firma Grover vermietet Tech-Produkte, ja, langfristig als Subscriptions, von einem bis zu 24 Monate am Stück, und bietet damit unseren Kunden, B2B oder auch Konsumenten, eine Alternative zur Finanzierung oder zum Kauf an. Ja, so ganz einfach. Und diese Alternative zur Finanzierung ist einfach flexibler, bequemer und günstiger auch als der Kauf zum Beispiel.
Und wie bist du da reingekommen? Also ich habe ein bisschen gelesen, du warst irgendwie sozusagen in den höchsten Ämtern vorher, bei Goldman Sachs angefangen, bei Rocket gewesen. Das ist jetzt eigentlich ein vermeintlich weiter Weg zur Vermietung von Elektroprodukten.
Ja, das lag eigentlich super, super nah beieinander, weil ich bin von London nach Berlin gezogen und musste dann plötzlich irgendwann eine Wohnung möblieren.
Also von Goldman zu Rocket.
Genau, ja.
Wo hast du studiert? BWL?
VWL und Jura. Also ich habe 2 Sachen studiert. Und musste eine Wohnung möblieren, Tech-Produkte kaufen, allerlei Sachen, ja. Und ich fand das, ich wollte eigentlich wieder zurück nach London, ja, ursprünglich. Und ich fand das sehr ineffizient, dass ich diese ganzen Sachen kaufen musste. Und dann kommt einer von eBay Kleinanzeigen, wenn ich Glück habe, und holt das alles kostenlos wieder ab, ja. Oder die Alternative im Markt war, so einen 4-Jahres-Finanzierungsvertrag abzuschließen. Aber es war auch nicht konkurrent mit dem, was ich eigentlich vorhatte, nämlich nur für eine begrenzte Zeit etwas zu haben und die Möglichkeit zu haben, irgendwie einen Knopf zu drücken, oder dann ist das wieder weg. Ja, und in der VWL, das Erste, was du lernst, ist Mikro, ja, und also Mikroeconomics, ja. Und da gibt es sowas wie Grenznutzen, Grenzkosten und so weiter. Das ist so das erste Awakening, was du da hast, wenn du VWL studierst. Und es ist einfach ganz klar, dass du in der im Finanzierungsbereich, ja, Angebote bekommst, die alle gleich laufen, ganz egal, wie du die Nutzung dieses Produktes, das du finanzierst, was deine Intention da ist. Und das ist ineffizient für Konsumenten. Effizient ist es, so lange zu bezahlen, wie es dir Nutzen stiftet, so lange wie der Preis, den du bezahlst, unterhalb des Nutzens ist, sodass du immer so einen Grenzgewinn hast als Konsument, und danach ein anderes Produkt zu nehmen oder das Produkt zurückzuschicken.
Also ich erinnere mich an mein BWL-Studium, da war immer Grenzkosten oder Grenznutzen der Kosten der nächsten
Richtig,
Einheit.
Richtig, ja, genau. Und hier ist es die Zeit. Ja, und du willst eigentlich immer so sein als Konsument, dass du eine positive Konsumentenrente erwirtschaftet oder hast, ja, so ein grüner Bereich. Das heißt, du zahlst weniger als der Nutzen für dich. Das ist so das wesentliche Prinzip, ja. Wenn du zu Starbucks gehst, 4 Euro für einen Kaffee bezahlst, an diesem Ort, ja, zu dieser Zeit und so weiter, würdest du vielleicht auch 6 bezahlen. Das heißt, 2 Euro ist dein Surplus. Und ich fand, oder finde immer noch, mit der Finanzierung, wenn du 4 Jahre dich verpflichten musst, etwas zu finanzieren, wie ist ein großer Unterschied, ob es eine PlayStation ist, die du für 4 Monate im Winter haben willst, oder ob es ein MacBook ist, das du für 2 Jahre oder 3 haben willst, oder ob es ein iPhone ist zum Beispiel, was du jedes Jahr erneuern möchtest. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Konsumentenpräferenzen.
Aber die konnte man vorher, wurden nicht abgebildet.
Da aber die werden nicht abgebildet im Kauf.
Weil es nur einen Preis gibt.
Und auch nicht abgebildet in der Finanzierung. Bei Grover werden sie aber abgebildet. Und das ist der wesentliche
Punkt. Ich kann bei euch eine PlayStation leihen für 3 Monate.
Genau, oder für 1, oder für 6, oder für 12, oder für 18. Und für jeden dieser Commitment-Zeiträume hast du einen unterschiedlichen monatlichen Preis. Das heißt, du als Konsument fürs erste Mal in dieser Fintech-Finanzierungsbranche kannst dich entscheiden, wie lange du für etwas bezahlen möchtest und wie viel. Weil die Preise, die sind unterschiedlich, je nachdem, wie lange du dich verpflichtest, etwas mindestens bei dir zu behalten. Und danach kannst du das zurückschicken oder du kannst dir was anderes aussuchen.
Okay, also bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, einmal kurz deine persönliche Genese. Also
genau, ich musste diese Sachen kaufen oder finanzieren.
Und deine Wohnung
fand ich, und auch die Tech und so. Und ich fand das, was der Markt mir angeboten hat, war nicht das, was ich als Konsument wollte.
Was
wollt ihr
damals haben? Fernseher oder Sprosse?
Ich brauchte alles, von Couch bis Telefon bis MacBook und alles, Und ich fand, was der Markt angeboten hat, war nicht da, Und es müsste etwas geben, was meine Präferenzen viel detaillierter abbildet.
Was hast du denn damals zu Rocket gemacht? Also warum bist du gekommen? So Rocket ist ja...
Zu Rocket bin ich gekommen, um so ein Space Race hieß es da, so ein Startup zu launchen international. Also ich war so ein Rollout-Typi, der so ein Box-Delivery, also Storage-Startup, gelauncht hat in unterschiedlichen Kontinenten, also oder Städten, also Singapur oder Sydney, Australien oder Chicago.
Aber die Firma gibt's die noch? Oder gibt's
nee, die gibt's nicht mehr.
Okay, wie lange warst du da?
Halbes Jahr.
Okay, und danach hast du gegründet?
Ja, genau, dann habe ich gekündigt und gegründet. Weil
ist eine Investmentbank, ja. Wie lange warst du da?
Da war ich 2 Jahre.
2 Jahre. Also nach dem Studium Einstieg dort?
Genau, ja. Das ist wichtig, dass du nach dem Studium sowas machst. Irgendwie, das gibt dir halt so Instant Credibility irgendwie im Markt.
Eine gewisse Sicherheit, dass man...
du bist einfach... es ist wie eine gute Uni irgendwie. Du lernst sehr viel, und du hast sofort ein gewisses Marktstanding. Du bist nicht nur ein Student, sondern du hast auch... du warst auch bei Goldman halt.
Was hast du da gemacht? Also welchen Fachbereich warst du da?
Wir haben, also Private Equity war das, nicht Investment Banking. Und da haben wir Unternehmen gekauft oder Unternehmen finanziert.
Okay, und du warst sozusagen als der jüngere Typ da mit im Team?
Genau, ich war so die Person, die nachts auch durcharbeitet, und um 5 Uhr morgens dem Managing Director irgendeinen Report noch schickt und so weiter. Also in den ersten Jahren arbeitest du halt nonstop, jeden Tag. Die ganze Zeit und bis um 3 Uhr morgens zu Hause frühestens.
Also ist jetzt das Gründerleben wahrscheinlich sogar ein bisschen entspannter als das Goldman-Leben?
Nö, also am Anfang nicht. Also ich, relativ vergleichbar, je nachdem, wie lange du wach bist nachts. Also Gründerleben ist definitiv ein anderes Level, was so Anstrengungen angeht, weil du bist konsumiert dich halt komplett vollständig die ganze Zeit.
Okay, also das heißt, du bist dann aber raus, nachdem diese Rocket-Firma dann nicht so abgehoben ist.
Ich bin raus aus eigenen Stücken. Danach ist sie nicht abgehoben. Also ich bin erstmal, genau.
Heißt, du hast irgendwie am eigenen Leib erfahren, dass man Sachen nicht mieten kann, die du gerne hättest mieten wollen.
Genau.
Und dann dich gefragt, warum gibt es da keine Lösung? Und dann gab es schon woanders eine Lösung oder habt ihr sozusagen dieses Geschäftsmodell wirklich euch selber ausgedacht?
Also, die Lösung gab es teilweise. Also es gab unterschiedliche Versuche, so etwas in der Art anzubieten. Und die sind alle relativ entweder gescheitert oder bieten es in einem anderen Markt an. Also in Deutschland gab es Marketplace Rentals, also P2P, Konsument zu Konsument. Mhm. Und die sind gescheitert meistens. Die These, also was ich interpretiert habe, wie ich das verstehe, ist, dass du einfach, wenn du P2P machst, also Private to Private, hast du einfach eine komplette Missbalance im Markt. Das heißt, derjenige, der was vermieten will, will sein altes Zeug vermieten, aber derjenige, der was mieten will, will neues Zeug mieten. Erstens. Zweitens heißt ist die Wallet viel zu klein. Das heißt, wenn du bei Airbnb deine Wohnung vermietest, kriegst du gleich 3.000, 4.000 Euro oder sowas. Wenn du aber dein iPhone vermietest, kriegst du vielleicht 50 Euro pro Monat. Das heißt, dabei, das ist derselbe Zeitaufwand. Das heißt, du hast diese zwei im P2P-Bereich, also Private to Private, zwei Missbalancen. Die einen wollen alt vermieten, die anderen wollen aber neu mieten. Erstens. Zweitens, der Wallet pro Person, um den Zeitaufwand zu rechtfertigen, etwas zu vermieten, ist zu klein gegenüber Airbnb. Das heißt, deswegen hat P2P nicht funktioniert. Und dann gibt es noch in den USA so Unternehmen, die sehr kurzfristig was vermieten. Kameras und so. In Deutschland gibt es das auch. Aber
wie heißt diese Firma?
Also es gibt Renter Center und so, zu denen komme ich gleich nochmal. Aber das ersetzt halt nicht die Finanzierung, sondern das befriedigt nur dein Short-Term-Need zu sagen, okay, ich gehe in die Berge, ich brauche irgendwo eine Kamera oder so. Stattdessen willst du ja eine alternative zur Finanzierung aufbauen. Genau, und dann drittens gibt es diese Rent-a-Center-Buden in den USA vor allem. Also das sind so Rent-to-Own-Companies, die in den 80er Jahren gegründet wurden, die auf der Prämisse basieren, dass Menschen, die Kredite bekommen können, diese auch wollen. Und deswegen die Alternative zu Krediten nur für Menschen relevant ist, die weder Kredite bekommen noch Cash haben. Mhm. Ja. Und die haben total predatory pricing. Ja, also wenn eine PlayStation bei uns 39,90 im Monat jetzt kostet, ja, dann kostet die da $200 die Woche. Mhm. Also komplett irrelevant für Menschen, die Alternativen haben. Ja, exploitative, negative Brand, komplett schrecklich.
Also nur für wirklich, da werden arme Leute ausgenutzt.
Da werden arme Leute einfach komplett durch den Fleischwolf durchgedreht.
Weil sie anderweitig nie eine PlayStation bekommen können.
Richtig.
Ja, kommen sie einmal für 200
Furchtbar. Sie kriegen keine Kredite, diese Leute, und sie kriegen nicht genug Geld, wollen aber trotzdem ihren Kindern oder sowas die PlayStation Experience irgendwie ermöglichen und werden gecharged bis zum Get-No mit $200 die Woche,
wow,
oder mehr.
So, wusste ich gar nicht, was es gibt. Okay.
Also mit so einer Marke kommst du halt nicht weit. Ja? Und genau, und dann, das habe ich gesehen, und diese Marken, meiner Meinung nach, haben es verpasst oder es ist unmöglich für die, das Vakuum zu bedienen, was sie offen lassen, ja, nämlich Preise radikal zu senken, eine positive Marke aufzubauen stattdessen, ja, und dann den breiten Markt anzusprechen und zu bedienen, weil es ist nicht so, dass jeder einen Kredit will. Ja, aber es ist schon so, dass jeder lieber nicht das Geld ausgeben
aber
möchte.
Aber ist denn euer Modell kreditbasiert oder ist euer Modell einfach, jemand zahlt eine monatliche Miete? Wie ist das?
Man zahlt monatliche Mieten.
Also das heißt...
Also Subscriptions sozusagen. Du kannst je nachdem, wie lange du dich verpflichtest.
Ihr habt kein Kreditangebot bei euch?
Nee. Wir nehmen die Kredite auf, um die Produkte zu finanzieren, aber der Kunde mietet.
Okay, okay. Und was mieten die Leute bei euch?
Smartphones, Computer, Tablets, Gaming-Consoles und jetzt auch sehr häufig E-Mobility-Produkte.
Also
Gaming auch, Audio, Headsets. Also wir haben über 11 Kategorien, 5000 Produkte im Angebot.
Und was ist so der absolute meist nachgefragte Item? Was ist das?
Smartphones.
Also ein iPhone dann? Oder?
Ja, iPhone, aber auch die anderen Produkte sind stark nachgefragt. Also wir haben ungefähr 30% Split für Smartphones und Tablets, 30% Split für Computer und 30% Split für alles andere.
Und wie lange mieten die Menschen bei euch meistens?
12 Monate im Schnitt.
12 Monate?
Ja.
Und dann wollen sie ein neueres Modell haben? Oder?
Genau, also dann haben sie zwei Möglichkeiten und die nutzen sie auch. Entweder gar nichts tun, ja, und das verlängert sich dann auf 14, 15, 16 Monate und dann wollen sie ein neues Produkt haben oder ein anderes.
Okay. Und was spart man da ein? Also wenn man jetzt so bei euch
die Hälfte ungefähr.
Im Vergleich zum Kauf?
Ja.
Also was kostet, nehmen wir mal...
Ja, sagen wir mal, so ein Produkt kostet 2000 Euro, dann wirst du über die 12 oder 18 Monate um die 800 bezahlen vielleicht.
Bei euch dann?
Ja, und aber monatlich, nicht auf einmal. Ne? Ja, also das heißt monatlich, dann 60, 70 Euro oder so. Ja, das heißt, zeitgleich zum Gehalt wird dir, also du spürst es bestenfalls gar nicht, ja, versus 800 Euro Auslage heute spürst du, ja, versus die Gesamtersparnisse, die findest du auch gut.
Aber dann am Ende hast du noch das Gerät dann, was dir bleibt, da kannst du es weiterverkaufen oder so.
Ja, machen halt die wenigsten weiterverkaufen. Die Realität ist so, dass die Geräte heutzutage meistens in die Schubladen der Menschen verschwinden. Ich glaube, wir haben um die 160 Millionen Produkte allein in Deutschland, ja, die einfach da sind und dann in Schubladen verweilen, ja, und dann Jahre später auf den Schrott kommen, ja, also und dann weggeworfen werden. Und deswegen, wenn du jetzt zurückgehst auf die erste Frage, wo du meinst, Grover ist ein Nachhaltigkeits-Startup oder sowas, also die erste wichtigste These ist, den Konsumenten Mehrwert zu geben, ja, und anzubieten, dass sie dann gut finden, relevant finden für sich, ja. Und diese Recirculation der Produkte, ja, ist in unserem eigenen Interesse. Das heißt, wir wollen ein Produkt so lange in der Vermietung belassen, wie es möglich ist. Und reparieren und refurbischen es halt regelmäßig. So, weil um die Laufzeit, um die Lebenszeit des Produktes zu erweitern. So, und dadurch reduzieren wir natürlich diese ganzen Schrottabfälle, die sonst entstehen würden, wenn die Leute etwas kauften, es aber aufhören würden zu nutzen nach der Zeit, in der sie es für sich gut finden, ja, und dann wieder wegschmeißen.
Aber dennoch, am Ende bleibt was irgendwie trotzdem Schrott übrig. Also ich meine, ihr refurbished es dann noch ein paar Mal, aber irgendwann kann man es nicht mehr verleihen und dann sitzt sie auf dem ganzen Kram.
Genau, also wir sitzen da nicht auf dem Kram, sondern wir haben aber... aus einem Produkt, das vielleicht so ein Lifecycle hat von, keine Ahnung, 12 Monaten oder sowas für jemanden, machen wir 4-5 Jahre draus. Ja, also wir reparieren es die ganze Zeit. Also es wird immer weiter repariert oder refurbished und so. Das heißt, du hast eine riesen Lifetime-Lifecycle-Extension, ja, erstens, zweitens, und dann am Ende natürlich hast du noch diese Recommerce-Player, noch einen letzten Cycle sozusagen, die das Produkt bei uns kaufen wollen, Ja, das Produkt, das wir nicht mehr profitabel reparieren können, wo wir sagen, die Reparaturkosten gegenüber dem, was wir als Weitervermietung erwarten, sind zu hoch. Und dann kaufen die das von uns ab und verkaufen es dann letztendlich nochmal, aber vielleicht in anderen Märkten und nicht in Deutschland.
Okay. Und wie verdient ihr an der ganzen Sache Geld?
Na, wir verdienen Geld, indem wir an diesen Mieten, ja, also die Preise, die wir anbieten, decken unsere Kosten und unsere Marge.
Und wie hoch ist die?
Um die 40%.
40%, das ist ja schon auch eine gute Marge. Das
ist nicht schlecht, ja.
Das heißt, auf welchem Umsatzniveau seid ihr unterwegs aktuell?
240 Millionen Euro ERA.
Ah, okay. Das heißt, also wenn man jetzt überlegt, dann ist das 250 rum.
250, auf. Genau.
Dann,
ja.
dann irgendwie, mittlerweile. Fast die Hälfte Marge ist ja schon über 100 Millionen dann Innenumsatz sozusagen.
Korrekt.
Ja. Und davon müsst ihr dann eure Kosten decken. Ihr macht ja auch sehr viel Werbung, versucht das irgendwie Modell zu expandieren. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
450 ungefähr.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Wie bei dir.
Ja.
Oder?
Hat mir Florian gerade erzählt. Ja. Aber ihr wächst ja schneller. Also ihr habt ja noch ganz andere Ziele, ne? Also ich meine, wann habt ihr angefangen mit dem Ganzen?
Mit Grover, ja, 2015. Ja.
Also noch gar nicht so lange her eigentlich, ne?
Nee, statistisch gesehen, ja, sind wir quasi noch am Anfang, was so die Timeline von sehr erfolgreichen Startups angeht.
8 Jahre ist jetzt auch nicht mehr ganz so früh.
Genau, es also fühlt sich schon länger an, ne? 7 Jahre, 8 Jahre. Aber du hast die großen Erfolge und so weiter, meistens kommen nach 10, 11, 12 Jahren.
Und große Erfolge hieß dann bei euch auch eines Tages IPO wahrscheinlich?
Sicher ist das eine Option, ja. Also wir haben noch nichts Konkretes geplant oder so, aber das ist eine der Möglichkeiten.
In welchen Märkten seid ihr aktuell aktiv? Also in Deutschland nehme ich an?
Ja, Deutschland, Österreich, Niederlande, Spanien und die USA.
USA auch schon?
Ja.
Okay. Aber das ist jetzt der neueste Markt oder schon länger?
Das ist der neueste Markt, genau, seit jetzt 1,5 Jahren.
Und da gibt es auch niemand anders, der sowas macht?
Naja, wie gesagt, diese Rent-A-Center-Buden gibt es, ja. Und in den USA gibt es viele, die was machen. Ja, es gab auch mal eine Company, die hieß Lumoid, die wurde vom Y Combinator gefundet. Mhm. Aber leider haben die sich auch auf Short-Term-Rentals für Drohnen und Kameras anfangs fokussiert und sind nicht in diesen langfristigen Bereich gegangen, wo wir sind. Ja, und deswegen haben die auch zugemacht.
Mhm. Und erzähl mal so, wie das losging. Also du hast irgendwie sofort am Anfang verstanden, dazu brauche ich viel Geld, hast du sofort eine Finanzierung gesucht oder hast du...
Ja, ich habe erstmal meinen eigenen Goldman-Bonus angezapft, ja, und davon diese ganzen Produkte gekauft und dann angefangen, die Sachen zu vermieten. Ja.
Also du hast das jetzt gestellt, einfach ganz simpel...
Genau, also Webseite bauen, Produkte kaufen, anfangen zu vermieten, ja, also gucken, ja, wo ist die Nachfrage.
Angefangen mit Handys dann?
Ja, Handys und Watches, Apple Watches waren die ersten.
Aha. Und das hat dann auch offensichtlich ganz gut funktioniert, sodass du dann immer weitergedreht hast und irgendwann hast du gesagt, okay, jetzt brauche ich meine Finanzierung.
Genau, die Finanzierung kam dann 6 Monate später im Oktober irgendwann.
Aha.
Oktober 2015 war die Seed-Runde.
Wie viel Geld ist mittlerweile insgesamt in die Company reingeflossen?
Du, jede Menge, ja. Also wir sind wir haben ja zwei, ne? Equity und Debt. Ja. Hm. Bei Equity sind wir bei ungefähr 200 Millionen zurzeit. Ja.
200 Millionen im Sinne einer Kapitalerhöhung?
Genau, Kapitalerhöhung, Eigenkapitalerhöhung. Und auf der Fremdkapitalseite haben wir 1 Milliarde Euro, die da committed ist.
Also am Ende, sagen wir jetzt mal hart gesprochen, habt ihr Schulden? Dafür habt ihr dann Geräte gekauft, die ihr dann wiederum weiter leiht.
Genau,
ne?
Ja. Also es ist so, die Eigenkapital-Company, ja, da wo das Eigenkapital reinfließt, sie hat keine Schulden.
Mhm.
Ja, Schulden haben die sogenannten Asset Co's. Das sind separate Entities, separate GmbHs und so weiter, die ihrerseits Fremdkapital aufnehmen und dieses Fremdkapital mit Produkten besichern.
Ja,
ja, aber ohne Garantie von dem...
Warum habt ihr das separat gemacht? Also,
das ist so die beste Best-Practice-Form der Asset-Back-Finanzierung. Also werden zum Beispiel auch Fahrzeuge finanziert.
Okay.
Ja, also einfach Portfoliofinanzierung findet über die Besicherung des Portfolios statt und du möchtest das eigentlich immer getrennt haben zwischen dem operativen Teil des Geschäfts, der Eigenkapital auch einsammelt, und dem Portfolio-Teil des Geschäftes, der das Fremdkapital mit Produkten besichert.
Das heißt, ihr macht für jedes Land eine Asset Company auf, oder?
Richtig, ja.
Oh, okay.
Für jedes Land oder auch jeden Fremdkapitalgeber.
Aber es ist schon auch eine große Kunst, mit Banken zu verhandeln, dass man Milliarde,
ja,
an Mitteln bekommt überhaupt erstmal. Ich meine, eine Verschuldung zu bekommen, ist ja nicht so, dass man jetzt...
Schwierig, also, ja, vor allem am Anfang.
Ja, es ist schlimm, man hat Schulden. Ich meine, es ist ja Teil eures Geschäftsmodells, Schulden zu haben, und diese Schulden überhaupt machen zu dürfen in der Höhe. 1 Milliarde ist ja schon ein Wort. Zumal die Assets, die dem gegenüberstehen, sind ja moderne Hardwareprodukte, wo man auch nicht so genau weiß, was sind die eigentlich wert, wie lange bleiben die haltbar und so weiter und so weiter.
Genau, also der Anfang ist am schwierigsten, weil da kennt noch niemand das Portfolio und das Produkt. Ja? Und da muss halt klein anfangen und da reinwachsen. Aber mittlerweile ist das Portfolio groß, Die Volatilität ist gering. Diese Fragen, wie bewertet ihr die Produkte oder wie verläuft so ein Produktwertverlauf und so weiter, sind mehr oder weniger beantwortet. Ja, und es ist nicht mehr so, dass eine Person mit den Banken verhandelt, sondern du hast halt ein Debt-Team, also Debt Capital Markets Team, das sich damit auch auskennt und so zusätzlich. Das heißt, es wird immer professioneller mit jedem Wachstum.
Und läuft das bei euch alles über eine Website oder gibt es mit einer App? Was ist für euch wichtiger?
Genau, also wir haben die Webseite, Desktop Mobile, wir haben eine App, Grover App, ja, die immer mehr Kunden akquiriert. Und natürlich haben wir auch Grover Pay, ja, also Rent with Grover bei Mediamarkt, B2B2C. Das heißt, ein Retailer wie Mediamarkt, jetzt neuerdings auch Mediamarkt Österreich, by the way, integriert einen Mieten mit Grover Button, ja, so einen Online-Knopf, den man drücken kann, bei sich auf die Webseite, auf den Produkten, die er anbietet.
Mhm. Und dann, also warum machen die das? Die können das ja direkt verkaufen.
Naja, weil du, also der Kunde ist, also du bietest quasi eine dritte
Zahlungsoption,
die komplett distinct ist zu dem, was du schon hast. Erstens, als Kunde, als Retailer. Ja? Das heißt, du hast etwas, was nicht kompetitiv zu deinen anderen Optionen ist. Du kannst immer noch die Finanzierung anbieten und so weiter. Und zweitens erhöhst du deinen Absatz dadurch, weil wir sagen, sobald jemand etwas bei dir mietet, kaufen wir dir das Produkt ab.
Okay.
Das heißt, du hast einen extra Sale für jedes Mal, dass jemand Mieten drückt.
Aber seid ihr dann am Ende eine Finanzcompany oder seht ihr euch als E-Commerce-Company oder seht ihr euch als was seht ihr euch selber?
Gute Frage. Also wir sind natürlich eine Subscription-Company. Ja, du kannst unser Balance-Sheet oder das, was wir tun, Retention und alles, sehr gut mit Netflix vergleichen und da schneidet Grover immer besser ab. Also wir haben bessere Retention, bessere Wallet, bessere Average Revenue per User und so weiter, obwohl Netflix auch die Produkte, also den Content, auch mit Fremdkapital finanziert, zum Beispiel. Du kannst auch sagen, wie vergleicht sich denn Grover mit so einem Buy Now Pay Later Anbieter?
Mit Klarna
ja,
oder sowas?
Ja, genau. Und drittens kannst du natürlich auch traditional hier E-Commerce anschauen. Mit E-Commerce sind wir wenig vergleichbar, weil anders als Recommerce haben wir nicht mit anonymen Menschen zu tun, sondern unsere Subscriber, unsere Kunden bleiben bei Grover, also nach dem ersten Churn bleiben sie für immer. Ja, das heißt, wir haben eine Subscriber-Base, die relativ sticky ist.
Was heißt das nach dem ersten Churn?
Naja, du hast eine Kohorte, die du akquirierst, ja, und dann droppen ein gewisser Prozentzahl natürlich nach ein paar Monaten oder sagen wir nach 12, sind von 100 nur noch X übrig, aber relativ hoch X. Und der Teil, der übrig bleibt, nach 12 Monaten, der bleibt für immer.
Mhm.
Das ist auch im Jahr 2 und 3 und 4.
Das ist eure Erfahrung, die ihr bislang gemacht habt. Das heißt, die
genau,
Menschen
genau.
Nutzen dann quasi die Elektronik.
Nur noch, genau, die benutzen das immer wieder und erweitern ihr Portfolio mit uns. So, das ist ein Riesenunterschied zum traditionellen Retailer, der froh ist, wenn jemand mal anonym auf die Webseite kommt. Ja? Und mit Buy Now Pay Later vergleicht uns nicht so viel, weil wir haben viel höhere Margen, wir haben viel höhere Engagement mit den Kunden und so weiter. Aber ähnlich ist natürlich das Fremdkapitalprodukt, das wir haben. Ne? Also Fremdkapital bei Buy Now Pay Later ist direkt zum Kunden, bei uns ist es über die Bande, über ein Produkt. Macht das aber auch sicherer, weil das Secured Lending ist. Ne? Also wenn der Kunde defaultet, hast du immer noch ein Produkt, das du verwerten kannst.
Aber bei Klarna ist ja das, am Ende ist es ja, der, zahlt der Kunde irgendwie einen Kredit zurück.
Bei uns schickt er das Produkt zurück.
Ja, und zahlt halt dann eine Miete. Ne?
Zahlt eine Miete, genau.
Am Ende ist die Miete auch ein Kredit, wenn man so will. Aber
genau, also Miete ist Miete, ja. Aber das Schöne an der Miete ist, dass du verpflichtest dich eigentlich zu nichts, außer diese Miete zu bezahlen für 6 Monate oder 3 Monate und so weiter. Und wenn es dir zu teuer ist, schickst du das Produkt zurück. Das heißt, unser Interesse, also wenn wir ein 1.000 Euro Produkt verleihen, ja, dann sind wir glücklich, wenn wir das Produkt zurückbekommen. Wenn du aber einen Kredit bekommst von Klarna für 1.000 Euro oder von jemand anderem, jede Entity, dann ist diese andere Entity, die ein Buy Now Pay Later Anbieter ist, erst dann happy, wenn du sie vollständig zurückgezahlt hast, zusätzlich zu Zinsen. Ne? Und das ist der Unterschied. Das heißt, du kannst dich bei uns freimachen, also aufhören, irgendwelche Verpflichtungen zu haben, indem du einfach das Produkt zurückschickst. Ja?
Aber jetzt am Ende muss es ja dann trotzdem so sein, jetzt mal ein bisschen spitzfindig gefragt, dass eure Miete oder der Kredit, der in eurer Miete versteckt, oder der Zins, der in eurer Miete versteckt ist, sehr hoch ist, nur man erkennt ihn als solchen nicht, wenn man halt die Miete zahlt. Und das sozusagen dann auch natürlich irgendwie anders wirkt auf den Kunden, als wenn ich jetzt irgendwo sehe, aha, da nehme ich einen Kredit mit einem hohen Zins, oh, der Zins ist aber hoch, das ist ja schlecht. Bei einer Miete ist es ein anderes Bundle, das man kauft.
Ja, das ist so, ich würde sagen, das ist ein interessanter Punkt. Wir sprechen auch viele an im Investorenbereich, okay, wie funktioniert das dann? Ja, aber ich glaube, dass der wesentliche Teil ist, dass 95% unserer Kunden mieten etwas kürzer, als es überhaupt gereicht hätte, um in die Nähe eines Kaufpreises überhaupt zu gelangen. Das heißt, wenn du für 3 Monate was mietest, hast du halt 90 Euro bezahlt statt 800. Ich meine, das kann man nicht vergleichen mit einer Finanzierung, bei der du dich verpflichtest, 990 Euro zu bezahlen und so weiter. Das heißt, die Miete ist so hoch distinkt von der Finanzierung, dass die Vergleichbarkeit schwierig ist oder nicht da ist und wir einfach auf unsere Marge schauen müssen. Und die Marge ist halt die Kosten, also der Umsatz minus die Kosten, und in den Kosten sind halt allerlei Sachen drin, die Produkte, die verschickt werden müssen oder auch wie wir diese Produkte finanzieren und so.
Ja, also dass das Bundle ein anderes ist, aber ihr müsst euch ja irgendwie finanzieren. Die Marge ist ja auch nicht schlecht.
Durch die Weitervermietung. Ja. Also wir kommen erst auf unsere richtige Marge. Ja. Dadurch, dass wir die Produkte immer refurbischen und weitervermieten. Das heißt, es ist nie so, dass ein Kunde ein Produkt irgendwie zu Ende finanziert, sondern es sind halt 10. Mhm. So wie bei Sixt, bloß halt länger.
Mhm. Also das heißt, ihr seid dann vom Modell her vergleichbar eher mit Sixt als mit, sagen wir mal, Zalando.
Ja, definitiv.
Und der Netflix-Vergleich fand ich auch ganz interessant, weil da sprichst du von Abonnenten.
Also bei Sixt zum Beispiel insbesondere die neue Sixt, diese Subscription-Angebote, ne, diese Daily Rentals und so weiter sind ein bisschen unvergleichbar, aber dort ist der Unterschied nur der Zeitraum. Aber wir sehen auch, dass diese Daily Rentals jetzt ja reingehen in diese Subscriptions, auch für Cars. Ne? Bei Sixt gibt es ja Sixt Plus mittlerweile, da kannst du ein Auto monatlich auch mieten, auch für einen längeren Zeitraum.
Lässt du dich von denen inspirieren, wie die das machen bei Sixt so, wie die so vorgehen?
Ich glaube, die haben sich von uns inspirieren lassen.
Ach wirklich?
Bestimmt.
Und die machen das schon ziemlich gut.
Also Grover ist absoluter Pionier in dem Markt, ja. Was wir anbieten und so weiter. Und wir haben ja viele Unternehmen gesehen, die in diese Richtung jetzt weiter sich entwickelt haben. Ich möchte nicht sagen, dass uns jemand kopiert, aber ich denke, Inspiration und Marktentwicklung hat stattgefunden durch unseren Launch und unseren Erfolg.
Ist denn auch für euch Autos denkbar mittelfristig?
Naja, sagen wir so, wir haben eine E-Mobility-Category, die sehr erfolgreich läuft. Ne? Und dort haben wir auch Grover-branded Scooters, also White Label, aber nur Grover-Logo ohne die Marke. Ja? Du kannst dir so vorstellen, es gibt zwei Extreme. Das eine ist das iPhone, das andere ist das No-Brand-Scooter-Produkt oder sowas. Ja? Und da machen wir Grover, ist Grover-branded und die laufen sehr gut, E-Mobility. Ja? Und ich denke, je weiter E-Mobility oder je weiter Autos in den E-Mobility Bereich gehen, werden sie auch immer mehr zu Tech-Produkten, und Grover steht ja für Tech. Das heißt, eine weitere Entwicklung im E-Mobility-Bereich bei uns definitiv nicht ausgeschlossen.
Okay, aber dann halt nicht eigene Autos logischerweise, sondern würdet ihr auch dann Partner mit irgendwelchen...
Ja, klar.
Bei den Rollern... Genau,
sicher, ja, wir stellen jetzt nichts her.
Auch kein Logo drauf machen, sondern würdet ihr halt bestehende Automarken...
Nee, dann, wir würden schon ein Logo drauf machen.
Aber gibt es denn so White-Label-Autohersteller, die man...
Ja, müssen wir schauen. Also wir haben schon ein paar... Mal gucken. Also das Logo von dem Auto würde bestimmt vorne noch ein bisschen drauf sein, aber Grover würde die Produkte definitiv branden.
Okay, weil ihr dann auch testet und dann für die Produkte...
Genau. Wir würden uns auch richtig unten im Markt positionieren. Ne? Also wir würden jetzt nicht anfangen, irgendwelche S-Klasse oder Elektro. So. Also das wäre so dein Drittauto für die Stadt, ja, was du... also Elektroauto, was eigentlich nichts hat, ja, und du musstest dein iPhone vorne reinstecken, um das irgendwie die Technologie zu verbinden. Also wirklich Drittauto, 99 Euro pro Monat, irgendwie sowas.
Aha. Aber sagen wir nochmal zu dem Netflix vielleicht zurück, weil der hinkt ja insofern, fällt mir nochmal einfach, du hattest ja am Anfang des Gesprächs von den Grenzkosten und Grenzerlösen gesprochen, und das Schöne ist ja bei Netflix, wenn ein neuer Zuschauer, Abonnent dazukommt, dann hat für diese neue Einheit gibt es keine weiteren Kosten mehr. Also die Grenzkosten sind null, um das mal für alle, die nicht BWL studiert haben.
Ja, das sagt man immer so, aber warst du schon mal bei Netflix? Ich meine, recently und so?
Bei euch sind nicht null. Bei euch per Definition sind niemals null, weil ihr müsst dem ja ein Stück Hardware anbieten und nicht bei Netflix einfach das freischalten.
Ja, nee, ist richtig. Ja, ist absolut richtig. Und diesen Eindruck hat man ja auch immer. Ne? Du baust da so eine Plattform als Netflix oder Netflix ist super, aber du baust da eine Plattform und dann kommen mal Leute dazu und dann ist alles kostenlos. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass du suchst manchmal länger, als dass du was anguckst. Das bedeutet, du hast... Ich meine, diese Erfahrung kennt jeder. Ja. Du hast einen gewissen abfallenden Grenznutzen durch deine Netflix-Erfahrung, die teilweise relativ steep ist, also relativ scharf ist. Ja? Das heißt, Netflix ist eigentlich immer dabei dazu gezwungen, neuen Content auch zu produzieren und zu publizieren, weil sonst verlieren sie die Kunden. Also es ist so, das ist so die Erfahrung. Ja?
In Wahrheit ist es gar nicht null.
Es ist nicht null.
Netflix muss ständig...
Sie muss ständig aktualisieren. Sonst verlierst du den Kunden bei Netflix.
Und das ist bei euch am Ende dann
auch nichts
anderes?
Ihr müsst nicht aktualisieren und so weiter. Bloß wir haben halt sogar die Option, dass du eine Nachfrage im Markt hast, die differenziert genug ist. Ne? Also manche wollen das Neueste, andere wollen was Älteres.
Aber diese Aktualisierung, Netflix kann die ja zumindest selber steuern und selber Sachen in Auftrag geben oder einkaufen oder sowas. Ihr seid ja davon abhängig, was im Markt an neuen Sachen rauskommt. Wenn man jetzt ehrlich ist, zumindest nach meiner Wahrnehmung, haben sich jetzt so die iPhones oder die ganzen Endgeräte in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig krass weiterentwickelt. Da gibt es ja eine bisschen bessere Kamera oder dieses oder jenes, aber so ganz krass Neues gibt es eigentlich nicht an Content, wenn man so will, anverstrichen.
Ja, das ist wahr, aber wenn du, ich glaube, wir bieten ja 11 verschiedene Kategorien an und über 50% unserer Kunden haben mehr als eine Marken-Experience. Ja, also du hast derselbe Kunde, der ein iPhone mietet auch ein Samsung TV oder so. Also du hast immer die Markenkombination. Deswegen gibt es eigentlich hinreichend genügend Kombinationsmöglichkeiten, ja, sodass es für jeden Kunden eine neue Erfahrung ist, auf Grover zu sein und sich ein Portfolio zusammenzustellen, das aufregend genug für einen ist.
Und sag mal, ist jetzt gerade für euch gute Zeiten, also die Konjunktur und alles, was wir so lesen können, Energiekosten, Inflation, also man hört ja überall, dass Menschen weniger Geld haben. Hilft euch das?
Also wir haben gesehen jetzt, ja, dass wir in der Corona-Zeit gewachsen sind, als Leute teilweise gar nicht wussten, wie es weitergeht. Wir haben gesehen, dass wir in den Zyklen gewachsen sind, die immer sehr positiv waren, ja, weil Leute wieder Tech-Produkte wollen. Und wir haben gesehen, dass wir auch in so einem Rezessionsmarkt, hohen Kostenmarkt wachsen und Kunden akquirieren.
Mit demselben Wachstum, alles gleich.
Ja, sogar effizienter, ja, weil du natürlich die anderen Alternativen, wenn die Zinsen hochgehen, werden unattraktiver, beziehungsweise wenn die eigene Zukunft unsicherer wird, weil du nicht weißt, wie sich das entwickelt, willst du eigentlich mehr Flexibilität
so
und nicht weniger.
Also, eigentlich hätte jetzt, ohne das jetzt böse zu meinen, dass ihr so ein bisschen Profiteur einer konjunkturell schwierigeren Zeit seid.
Ja. Ich will mal hoffen, dass die Profiteure die Kunden sind, die sie jetzt eine echte Wahlmöglichkeit haben.
Ja, aber ihr schon auch. Also eure Kunden damit.
Genau, unser Angebot, das wird definitiv nachgefragt, ja, und die Flexibilität wird wertgeschätzt, insbesondere wenn die Leute Flexibilität wollen.
Am Ende steht ihr auch vor der Herausforderung, dieses Modell überhaupt noch publik zu machen. Also ich meine, ich sehe sehr viel Werbung von euch. Ich glaube, ihr macht auch sehr viel Außenwerbung und das fällt mir bei mir viel ins Auge. Und mein Gefühl ist, auch wenn ich das jetzt so höre, am Ende ist es eine neue Kategorie.
Ja.
Wo jetzt Grover, muss man erstmal selber als Marke etablieren, aber muss ja vor allem das Modell erstmal allen Leuten erklären, weil der normale Mensch, würde ich jetzt behaupten, der denkt sich, okay, ich brauche ein Telefon, kann ich mir irgendwie vielleicht leasen, aber eigentlich kann ich es mir nur kaufen. Das ist so,
ja.
Oder ich brauche einen Fernseher, okay, den kann man irgendwie vielleicht noch leasen oder Kredit nehmen, das versteht man noch, aber dass man das bei euch mieten kann, wieder zurückgeben kann, ist, glaube ich, noch relativ neu, oder?
Ja, sicher. Also das ist natürlich, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich. Ja? Erstens bist du der First Mover, aber zweitens musst du natürlich auch einen Markt irgendwo entwickeln. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, prinzipiell Awareness zu schaffen, wie diese Werbung, die du gesehen hast. Zweitens klipp und klar zu kommunizieren. Aber drittens, was wir auch sehen, ist, dass sobald du diese Schwelle überwindest als Kunde, ja, bleibst du halt Kunde.
Was ist euer wichtigster Werbekanal?
Also Performance-Marketing, ja, von Google bis Facebook und so weiter.
Aber Außenwerbung, ist das in Hamburg?
Ja, Außenwerbung konvertiert natürlich nicht sofort, aber hat diesen Awareness-Bestandteil. Ne? Also wenn du Außenwerbung siehst und dann Transaktionswerbung präsentierst bekommst, dann ist die Transaktionswahrscheinlichkeit höher.
Was muss man denn ausgeben, so Größenordnung, um einen neuen Menschen zu gewinnen für das Modell, zum Ausprobieren, also als einen Erstnutzer?
Ja. Kostet ich glaube, die Zahl teilen wir nicht, also was wir pro Kunde bezahlen.
Aber also es liegt bei schon im dreistelligen Bereich, also 100 Euro.
Sagen wir so, es ist definitiv nicht null. Ja.
Aber nicht 20 Euro.
Ja, naja, also es war mal 20 Euro, ja, ganz zu Beginn sogar. Aber du musst schon was bezahlen, um diese Awareness herzustellen. Ich meine, jeder konkurriert ja, irgendwie Awareness von den Kunden zu bekommen. Und dann ist die Frage, okay, wie ist so das Verhältnis zwischen deinem Umsatz und so weiter und dem ganzen anderen und entsprechend kannst du das dann adjustieren.
An was für Zielgruppen richtet ihr euch eigentlich im Kern? Also sind es eher junge Leute, sind es eher vielleicht sozial schwächere Leute, sind es urbane Leute? Was gibt es da irgendwelche?
Das sind jüngere urbane Leute, ja, die entweder, also die die drei unterschiedliche Needs haben könnten. Rent to upgrade, also Leute, die Produkte erneuern wollen regelmäßig. Rent to stay flexible, also um flexibel zu bleiben und so weiter. Das war dieses PlayStation-Beispiel. Oder drittens, als Alternative zur Finanzierung.
Ja, das sind wirtschaftlich eher schwächere Zielgruppen, ne?
Nö, das sind Leute wie ich, die keinen Bock auf Finanzierung haben.
Aber ich meine, du hättest es auch im Zweifel auch einfach Cash
bezahlen. Ja, genau, aber du, also unten, oben, bla bla, also in diese Kategorien gehen wir gar nicht. Also die, es gibt Leute, die Finanzierung haben können, ja, aber nicht wollen, ja, die kommen dann zu Grover. Und dann gibt es Leute, die Finanzierung vielleicht nicht haben können, ja, aber wir wissen nicht, also sagen wir so, es gibt wenige Leute, die zurzeit in so einem hochkompetitiven Markt nicht irgendwie eine Finanzierung haben können für 1.000 Euro. Ja, da musst du schon als Betrüger und so weiter vielleicht aufgefallen sein und dein Schufa ist so niedrig und so fort. Ja. Und es ist relativ zweifelhaft, dass unser Scoring-Modell in dieser Gruppe akzeptieren würde. Vielleicht mit einem ganz kleinen Subscription-Limit. Sagen wir, okay, du kannst hier für 50 Euro mal ausprobieren und dich ein bisschen aufbauen bei uns und so. Aber es ist auch relativ strikt. Ja. Also wir machen zum Beispiel auch keine Einkommenschecks oder so. Das ist nicht nötig bei uns. Niemand muss uns sagen, was er verdient oder sowas. Also die Experience ist, du gehst auf die Webseite, du klickst einen Knopf, ja, gibst an, dass du bist Philipp, ja, und dann kriegst du ein Produkt und dann alles andere funktioniert im Hintergrund.
Okay, was schaut euch denn an? Ich meine, ihr könnt ja nicht einfach wie wild Produkte rausgeben, ihr müsst ja schon irgendwie
genau, checken. Genau, also steht es auch sehr klipp und klar definiert, was wir uns anschauen und so weiter. Und du hast halt unterschiedliche Sachen. Erstens Custom Data Points, also deine, wie du auf der Webseite bist und so weiter, Schufa. Natürlich wird auch gezogen und weiteres. Ja. Also das ist in jedem Land auch ein bisschen unterschiedlich.
Aha, aber wovon kann man am meisten lernen? Also von der Schufa hilft
am ja, meisten? Das ist halt, du musst dir halt das selbst zusammenbauen. Ja, weil, wie gesagt, es ist fundamental anders, ob du, also Ability to Pay oder Willingness to Pay. Das heißt, beim Kredit hast du die Ability to Pay, kannst du die nächsten 4 Jahre lang die 5.000 Euro abbezahlen. Ja, und wenn du dann zwischendurch deinen Job verlierst, was dann? Ja? Oder wirst du die Produktmiete bezahlen, wenn du kannst, beziehungsweise schickst du das Produkt zurück, wenn du nicht kannst? Mhm. Ja, das ist eine bisschen andere
Frage. Das heißt, die Leute betrügen euch auch. Das ist
genau, ja. Also eigentlich bei uns das Allerwichtigste ist Betrugsausschluss, also Fraud Prevention.
Wie viel Prozent eurer Kunden sind sozusagen Betrüger?
Also wir haben eine Zahlungsrate von 97-98%. Also weniger als 2% der Leute okay, gehen in Default bei.
Okay. Ich meine, das vom Prinzip her ist es ja jetzt eigentlich gar nicht so neu, das ganze Ding. Ich weiß auch, dass Otto oder Chibo haben sowas ja auch schon in den letzten Jahrzehnten immer mal probiert. Weil ich meine, das ist jetzt nicht eine Tech-Revolution, die du jetzt hier verkündest. Das ist klar, man kann das über eine Website und so schneller abbilden, aber vom Prinzip her hätte man damit schon in den 70er oder 80er Jahren irgendwelche Waschmaschinen oder
absolut,
Telefone.
Ja, total.
Warum hat das woanders noch nie geklappt bis jetzt?
Ach, gute Frage, ja. Die kriege ich auch ab und zu gestellt. Ich glaube, früher, wenn du dir auch den USA anschaust und so weiter, war halt die Prämisse eine andere, ne? Dass du Kredite haben willst, wenn du kannst. Ja, und daraufhin wurden Unternehmen gegründet, die Menschen ansprechen wollen, ja, die keine Kredite bekommen können. Und dann sind wir da, wo wir, was wir am Anfang besprochen haben. Also das haben wir schon gesehen, ja. Immer dieser Fokus auf Subprime. Also der wesentliche große Unterschied, der stattgefunden hat, ist eine Prämissenänderung. Ja, und das haben die, glaube ich, nicht erkannt. Das ist etwas, was wir erkannt haben. Und dann zweitens,
welche Prämisse anders ist? Sag mal ganz klar, welche
Prämisse? Dass Menschen flexible Mieten bevorzugen gegenüber starren Finanzierungen, selbst wenn sie starre Finanzierung haben können.
Das war damals bei den Modellen von Chibo und Otto und so anders, ja.
Genau. Chibo oder Otto. Was meinst du jetzt?
Ich glaube, beide
haben beides, gemacht. Genau. Ich glaube, Otto kam nach uns. Ja. Die haben das auch ausprobiert. Da ist das was anderes. Ja. Das war ja nach uns. Das heißt, die haben dasselbe auf derselben Prämisse aufgesetzt. Genau. Und warum die intern das nicht weiterverfolgt haben, kann ich nicht sagen. Fehlt mir die Information. Aber was wir gesehen haben bei denen natürlich ist, dass die Kategorie-Expansion relativ schnell war. Also Fitnessgeräte und so weiter, ja. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass du...
Das heißt, du meinst zu schnell.
Zu schnell für den Fokus, ja. Und dann hast du natürlich auch, wenn du ein Unternehmen bist, stell dir vor, Grover würde jetzt Fashion machen oder Food Delivery, ja. Und dann sind die Zahlen so lala oder muss weiter investiert werden. Das wäre das Erste, was wir wieder cutten würden, weil das nicht zum Core-Geschäft übereinstimmt. Ja? Und dann hast du bei diesen großen Unternehmen eigentlich immer dieses Problem, ja? Und dass du halt den Fokus nicht aufbaust, weil du ein Core-Geschäft hast, was abgelenkt wird dadurch.
Bei Tchibo, die haben es schon früher gemacht, da war es halt diese andere Prämisse, von der du gerade sprachst.
Weiß ich nicht, kennt Tchibo das Angebot nicht.
Okay, aber du wolltest sagen, es gibt noch andere Gründe, warum es jetzt funktioniert.
Genau, der letzte Grund und so weiter ist natürlich, dass die Produkte anders sind. Also das Portfolio ist anders. Ne? Früher gab es eBay, du hast einen Fernseher vielleicht gekauft und dann nach 10 Jahren hast du ihn verkauft. Ja, du hast großes Investment gemacht. Und heute wollen die Leute einfach nur den Zugang zu den Produkten haben. Es gibt sehr viele Produkte und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Produkt 10 Jahre lang behältst.
Ja, aber am Ende ist auch sagen, Nachhaltigkeit ist ein Abfallprodukt von dem, was ihr macht. Das ist also schön, dass das, was euer Modell funktioniert, dass es auch irgendwie Nachhaltigkeit verbessert. Aber ihr seid jetzt per Definition nicht angetreten, eine nachhaltige Firma zu sein.
Also das würde ich ein bisschen anders formulieren. Ja? Die Nachhaltigkeit ist im Vordergrund. Ja? Und zwar die Nachhaltigkeit erstens für den Konsumenten. Das ist das allererste Ziel dessen, was wir tun, ist es, eine Nachhaltigkeit für Konsumenten herzustellen, sodass sie nicht für etwas bezahlen, was ihnen keinen Vorteil mehr stiftet. Also das ist das Nummer-1-Prinzip bei Grover, ist Nachhaltigkeit erstens für den Konsumenten. Zweitens ist unsere Profitabilität und unsere Marge, ja, direkt Abhängigkeit von der Nachhaltigkeit der Zirkulation und der Häufigkeit der Zirkulation der Produkte an sich. Ja, und dadurch reduzieren wir die ganze Technologie, Abfall, Produkte und so weiter. Und das ist rückt noch weiter jetzt in den Vordergrund, dadurch, dass wir auch ein Sustainability-Team haben und so fort und da jetzt auch versuchen, noch weiter zu optimieren. Also noch häufiger zu refurbischen, noch häufiger zu reparieren, die Kosten dort zu senken und im Ergebnis auch unseren Dienstleistern und so weiter anfangen, CO2-Vorgaben und so weiter zu machen. Also da wird ein richtiger Schuh draus in diesem Nachhaltigkeitsthema, aber angefangen die Prämisse von Grover Nummer 1 ist Nachhaltigkeit für den Konsumenten und dann die Prämisse Nummer 1 für unsere Profitabilität und unsere Marge, ja, ist die Nachhaltigkeit für die Umwelt, weil wir die Produkte die ganze Zeit bewirtschaften.
Vor ein paar Monaten war mal der Kilian Kaminski hier, der macht Refurbed, kennst du wahrscheinlich auch. Inwiefern ist das mit euch vergleichbar und wie weit würdest du dich von dem Modell abgrenzen? Da ging es wirklich im Kern darum, dass der, glaube ich, mir erzählt hat, wenn ich es richtig erinnere, sagte, wir wollen schon irgendwie die Welt auch besser machen, ganz bewusst. Wir wollen das Leben von so Geräten verlängern und wir wollen die Geräte wieder instand setzen und dann instand gesetzte Geräte neu verkaufen. Das war, glaube ich, das Prinzip da. Ist das ein Wettbewerb von euch?
Sicher, ja. Also es gibt ja unterschiedliche Marketplaces für Refurbished Products. Ob jetzt Refurbed oder Backmarket oder Rebelo und so weiter. Und ich glaube, was die anbieten, ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr, sehr Sinnvolles. Ja? Nämlich die Zirkulation und Vermarktung von Produkten, die ansonsten vielleicht in dieser Schublade, über die wir gesprochen haben, verweilen würden und dann auf den Schrotthaufen landen, dass die öfter vermarktet werden, einfach weil die Zugangsmöglichkeit zur Vermarktung für alle Parteien vereinfacht wird. Ja, also das ist, als nur zu eBay zu gehen, weil das vielleicht, also die machen etwas sehr, sehr Schönes, sehr, sehr Sinnvolles und so weiter, müssen aber natürlich als Nummer 1 im Vordergrund steht es, die Schwelle für die Vermarktung von alten Produkten zu senken, ja, aufgrund dessen, dass die Tech-Waste, also dieser Elektroschrott, reduziert werden muss. Das heißt, wenn du so ein Geschäftsmodell machst, kannst du nicht anders, als im Vordergrund die Zirkulation und Vermarktung der Produkte zu haben, weil das ist ein wesentliches Core-Prinzip. Ja. Und das ist insofern ein Unterschied, dass Grover 2 Prinzipien sozusagen hat. Nummer 1 ist die Vereinfachung des Zugangs der Kunden, die wir bedienen, zu den Produkten, die sie haben wollen, ja, statt der Finanzierung, statt des Kaufes. Und dort die Nachhaltigkeit zu kreieren für Konsumenten, statt die Schwelle zur Vermarktung des schon bereits alten Produktes, das schon in der Schublade liegt, zu reduzieren. Und dann zweitens haben wir einen viel öfteren Touchpoint mit dem Produkt. Ja, also wenn du eine Marketplace bist, natürlich, dann verkaufst du ein Produkt einmal, hast die Schwelle gesenkt und dann weißt du eigentlich nicht mehr, wo die Journey endet. Ja? Und Grover bewirtschaftet Produkte ja 4, 5, 6 Jahre lang. Immer wieder und so weiter. Ja? Das heißt, ich würde sagen, wir, also will ich keine Vergleiche anstellen, aber wir haben einen sehr großen Nachhaltigkeitsimpact auf diesen zwei Schienen und insbesondere bei den Produkten, die wir ja wirklich jahrelang bewirtschaften.
Und auch. Ihr habt das überlegene Geschäftsmodell, sagst du, weil ihr sozusagen den Kunden dauerhaft bewirtschaften könnt.
Ja, genau. Also es ist unterschiedlich einfach. Ich kann nicht sagen, welches Geschäftsmodell jetzt besser ist, weil ich habe die Zahlen liegen mir da nicht vor. Du hast natürlich bei einem Marktplatz den Vorteil, dass du nie diese Finanzierung und so weiter, Bewirtschaftung und so weiter hast von den Produkten. Ne? Du hast einen Marktplatz und dann werden Transaktionen gemacht und dann bist du fertig. Das heißt, das könnte den Vorteil haben, dass du sagst, du bist komplett asset-light. Ja? Und
ihr habt ja die ganzen Geräte selber dann in den Balance Sheets, haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Genau, ja. Oder du könntest natürlich auch sagen, dass unser Geschäftsmodell ist deutlich vorteilhafter, weil wir langfristige Beziehungen mit unseren Kunden haben, ja, und darauf natürlich auch aufbauen können. Du hast diese Subscriptions, du hast langfristige Beziehungen, du hast Kunden, die nach einem Jahr für immer bleiben und so fort. Und das ist eine Masse an Individuen, ja, die natürlich bedient und bewirtschaftet werden will. Und mit der kannst du viel mehr machen, weil du ein viel engeres Relationship hast.
Wie viele iPhones kauften ihr im Jahr?
Boah, hunderte, tausende, also extrem
das heißt,
viele.
Aber ja. Das heißt, bei Apple, dann kommt der Tim Cook persönlich an die Tür, wenn du da hinkommst und sagt,
ja, bestimmt, ja.
Also
ja.
Es gibt ja nicht so viele Firmen, die jetzt hunderttausende iPhones kaufen.
Ja, wir sind schon ein sehr großer Kunde, ja, Großnachfrage. Ja.
Aber trotzdem, ihr macht das ja nicht über die Website von Apple oder irgendwie.
Also, mit Apple Business zu machen auf einer Ebene, die sichtbar ist, sagen wir so, musst du schon einiges machen, ja. Also das ist
also wenn du 100.000 iPhones kaufst, sagt da keiner
Danke. Nee, das interessiert ja keinen eigentlich, ja.
Wirklich nicht.
Ach, das. Ich meine, was haben die auf der auf Cash Balance irgendwie 400 Milliarden? Keine Ahnung. Also klar, du bist ein guter. Also wir maintainen und erweitern unsere Relationships mit den Marken intensiv, immer stets, ja, mit unserem Business Development Team und so. Und wollen natürlich immer tiefer rein und so fort. Aber Apple ist natürlich der absolute Nonplusultra in der Branche. Ja. Und genau, wir sind froh, wenn wir das Verhältnis, das wir haben, immer weiter ausbauen können. Ja? Aber in die Webseite integriert zu werden und so weiter.
Das klappt noch nicht.
Das könnte dauern.
Aber gibt's denn da Rabatte zumindest?
Sicher, Rabatte gibt es immer, ja. Und je nachdem, was du, mit wem du redest, was du anbietest. Ne? Also wie so ein bisschen wie mit dem, nochmal dem Beispiel mit dem Scooter. Ja, du hast auf der einen Seite das Apple iPhone. Ja, das ist sehr speziell, spezifisch, muss die Marke sein, du willst dieses Produkt haben, versus Scooter, keiner kennt irgendeine Marke, du kannst ein Grover-Logo draufkleben, alle sind glücklich, ja. Und genauso verhält es sich mit den Discounts. Ja, also wenn der Anbieter sich freut, bei uns zu sein, weil wir das Produkt platzieren und vermarkten können, gibt es große Discounts und größere Discounts bis zu was in der Mitte oder ganz am anderen Ende hast du sowas wie ein iPhone, wo es like, okay, das geht von alleine.
Wie viele Kunden habt ihr aktuell?
400.000.
400.000 Kunden. Und dann entsprechend habt ihr dann auch, wie viele Produkte, auf die euch gehören jetzt? Mehr als das?
Ja, deutlich mehr, ja. Um die 650.000 oder 600.000 bis 700.000, also viele.
Aber das heißt, diese Produkte, die dann, weil manche haben auch zwei.
Über die Zeit bauen sie zwei im Schnitt auf.
Genau, okay, das heißt, wenn ihr
sie. Du bist noch kein Kunde, Philipp?
Ich bin noch kein Kunde, nee. Ich bin
okay.
Jetzt,
aber müssen wir ändern, ja?
Ja.
Voucher-Code kommt jetzt zu dir gleich.
Ja, also wir können ja gerne einen Voucher-Code einsprechen für alle Hörerinnen.
Ja, machen wir gleich.
Ja, okay. Also, jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, es gibt Refurb, es gibt euch, es gibt verschiedenste andere Anbieter, auch aus Deutschland schon traditionell in dem ganzen Rebuy gab es schon vor, weiß ich nicht.
Die Rebuy gibt es immer noch.
Ja, vor 15 Jahren, da waren die schon unterwegs.
Ja.
Etwas anderes Modell, Ankauf von Sachen. Ich glaube, Momox gab es, es gab ganz viele Sachen. Ist Deutschland so ein Vorreiterland in dieser Gesamtkategorie?
Tja, gute Frage, ja. Ich glaube nicht, ja, weil diese Recommerce-Companies gibt es ja auch in anderen Ländern.
Aber was hat dich so mutig gemacht, das Ding nach USA zu bringen? Ich meine, es gibt jetzt abseits von den ganz großen Automobilkonzernen und von Adidas und so und dann seit neuestem tatsächlich eine HelloFresh oder ich glaube eine Sixth, wo jetzt auch gerade in den USA, gibt es gar nicht so viele Beispiele, wo so deutsche Tech-Firmen in den USA groß werden, im B2C-Bereich zumindest. Mhm. Im B2B-Bereich ist anders.
Ja.
Warum glaubt ihr, dass ihr es schafft da?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir das in den USA schaffen, weil du, also der Konsumenten-Need ist ähnlich, egal in welchen Markt wir gehen. Leute wollen Technologieprodukte haben und würden sie gerne günstig irgendwie günstigen Zugang dazu haben. Das ist ein universeller Anspruch, universelle Nachfrage. Und in den USA das Wichtigste ist, erstmal herauszufinden, wie der Markt funktioniert, von dem Markt zu lernen und die Zahlen in so eine, in einen Rahmen zu kriegen, der vergleichbar ist, sagen wir mal, mit Deutschland. Ja, dass du wirklich irgendwie Vorhersehbarkeit hast. Okay, wenn ich X Euro da investiere, dann kommen Y Euro zurück und so weiter. Das ist die Conversion Rate, das ist die Default Rate, das ist die Akquisitionskosten und so weiter. Und das dauert. Das dauert. Du kannst halt nicht in die USA gehen und anfangen, da 100 Millionen Euro zu verbrennen im ersten Jahr, weil die wirst du verbrennen, so oder so. Ja, das heißt, du musst da relativ klein anfangen und lernen. Und das kombiniert mit dem universellen Konsumenten-Need, ja, Dinge günstig, besser, konsumentenfreundlicher oder auch für Businesses, für Unternehmen und so weiter, den Zugang zu den Produkten zu bekommen, die du brauchst. Und das sind ja relativ homogene Produkte weltweit. Samsung, Apple, Sony, also sehr ähnlich, bedeutet, dass du eigentlich relativ früh da in den Markt gehst, um früh zu lernen und früh auch Daten zu sammeln und so weiter.
Mhm. Das heißt, bei euch, das klang also aus B2B-Geschäft macht ihr auch. Also wenn jetzt jemand zuhört und eine Firma hat und sagt, ich möchte jetzt demnächst alle Rechner mieten, kann sich bei dir melden.
Ja, das ist auch super für Unternehmen. Also wenn du, schau mal, jedes Mal, wenn du ein Unternehmen wenn du einen Mitarbeiter onboardest, ja, kannst du dir überlegen, ob du 5.000 Euro fürs Onboarding ausgibst, ja, oder 80. Was willst du dir? 80 Euro pro Monat oder 5.000 CapEx sind schon mal gone, ja. Mhm. Stattdessen kannst du die 80 Euro ausgeben und die restlichen 4.920 nehmen und sie in Marketing investieren.
Macht B2B schon einen großen Anteil bei euch aus?
Ja, ist schon 15% mittlerweile.
Okay.
Und wächst auch gut, ja. Und wir haben ja auch eine Software gebaut, Grover Business Premium, ja, die wir noch weiterentwickeln werden, weil dort kannst du dann sehen, welcher Mitarbeiter welches Produkt hat und wie damit umgegangen wird, ja. Und dann langfristig im nächsten Step kannst du auch sagen, hier, pass auf, Mitarbeiter X, wir haben dich jetzt eingestellt, du hast ein Budget von 99 Euro, geh mal bitte in das Grover-Portal rein und such dir einen Computer und so weiter aus.
Worst Case für euch wäre doch, dass eure größeren Produzentenpartner selber die Miete anbieten, oder? Ich meine, so eine Apple oder eine Samsung könnte auch auf die Idee kommen und sagen, wir machen selber ein Mietgeschäft.
Ja, also ich finde, wir hatten ja gerade über diesen First Mover gesprochen, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist und so. Also erstens, je mehr Leute das anbieten, desto besser. Eigentlich. Mhm. Ja, also wenn Apple das anbietet,
prima. Weil man die Kategorie
schneller. Die Kategorie entwickelt sich viel schneller. Mhm. Dadurch.
So. Bekannter, ja.
Genau. Und dann zweitens hast du, wenn du dir unsere Zahlen anschaust, ja, siehst du, dass mehr als 50% unserer Kunden mehr als zwei Marken haben. So. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie willst du das machen? Willst du eine Subscription mit allen verschiedenen haben, ja, oder willst du eine zentrale haben? So. Und da sehen wir, dass eine zentrale Subscription mit Grover vorteilhaft ist gegenüber individuellen Subscriptions mit einzelnen Marken, weil jede von diesen Subscriptions auch unterschiedlich ist und so.
Wie viel von dem Unternehmen gehört dir eigentlich noch?
Also genug, sagen wir so.
Aber ich meine, bei so viel Finanzierung und
ja, du hast schon viel Dilution, ja, und so weiter, aber das ist absolut im Rahmen. Aber das Gute ist, dass diese ganze FK-Fremdkapitalfinanzierung ohne Dilution daherkommt.
Genau, die kommt ja ohne, genau.
Die kommt in die Assets rein und dann hast du ein bisschen Equity-Dilution, wie immer. Also genau, das ist ziemlich typisch.
Also das heißt, ich hätte deswegen geschätzt, so irgendwie rund um die 15-20%?
In dem Dreh bestimmt, ja. Also sowas in dem Dreh, ja. Also
das ist eine faire Schätzung.
Ja, faire Schätzung, total typisch sowas.
Ja. Und ich meine, bei der Milliarde Bewertung ist es jetzt ja auch schon...
Da muss nicht mehr so viel Dilution dazukommen, ja.
Okay, aber trotzdem ist das schon sehr viel Geld. Wenn das eines Tages mal liquide wird und das IPO oder was passiert, dann wäre das schon eine schöne Sache.
Sicher.
Aber muss noch weiteres Geld rein in die Firma? Oder kommt man damit jetzt auch in den USA durch?
Muss noch Geld rein in die Firma, definitiv. Also die Marktentwicklung kostet Geld. Ja, kostet Geld in den USA, kostet Geld in Deutschland und so weiter und wird auch nicht aufhören, Geld zu kosten. Ja. Das heißt, du hast mehrere Optionen, um Profitabilität zu erreichen. Ja, aber eine ganz große ist Scale und Wachstum, weil jede Vermietung, jede Subscription hat einen Fixkostenbeitrag, der positiv ist. Ja, und du willst halt weiter wachsen und den Markt einnehmen. Deswegen ist Scale wichtig und da muss man investieren. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich noch im, genau, und zweitens kannst du natürlich Profitabilitätsmaßnahmen machen. Ja. Hier Kosten reduzieren, dort Preise erhöhen und das einfach austarieren. Aber wenn du in einem gewissen Zeitrahmen in den USA groß werden möchtest, brauchst du einen Equity-Buffer und musst investieren. Überproportional über die Umsätze, die du in den Markt machst.
Wer hat euch das Geld gegeben bislang? Also was für Investoren sind das? Kennt man die?
Auf der Eigenkapitalseite haben wir jetzt letztes Jahr von EIP, Energy Impact Partners, einem Sustainability-Fonds, als Lead-Investor Geld geraced. Mhm. Ja, und davor von anderen Investoren, Coparion, Circularity Capital und so weiter.
Also aber nicht die typischen deutschen VCs, die man so kennt. Aber häufig hört man hier von Cherry.
Ja, Rocket und GFC sind auch drin.
Ah, okay. Ja, okay.
Also ein bisschen
dann deine alten
meine, Weggefährten. Alten Homies, ja. Okay, nee, aber die sind drin, ja, und ist gut so, ja.
Und in, sagen wir mal, 5 Jahren ist dann so Grover, so ein Category Name, so ein Household Name, den meine Mutter und mein Bruder, der jetzt nicht im Tech-Bereich arbeitet, kennen.
Du, das sollte so sein, ja. Also wir sagen immer, wie sieht Erfolg aus? Ja, einer der Anekdoten, Erfolgsszenarien ist natürlich, dass du gehst auf so eine Netflix-Serie, guckst sie an, ja, und einer holt einen über und der andere Grover the Product, ja, Grover it. Ja, deswegen haben wir auch jetzt so eine, oder nicht deswegen, aber wir haben eine Kampagne, die heißt Grover it, ja. Und das hat in Spanien schon stattgefunden übrigens. In Spanien gibt es eine Netflix-Produktion, ja, die da auch läuft. Und da kommt Grover drin vor.
Aha.
Also die...
Unbezahlt.
Unbezahlt.
Ja.
Ja, das heißt, die Entwicklung hin zu immer mehr Household Name werden, Mainstream werden.
Was heißt denn eigentlich Grover? Wo kommt denn der Name her, Grover?
Er heißt Grow Over, ja, mehr oder weniger. Oder auch einfach auch ein Name, aber...
Hast du dir das ausgedacht?
Nee, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das haben wir 2016 zusammen mit einer New Yorker Naming-Spezialistin entwickelt.
Aha.
Da hatten wir unterschiedliche Optionen. Aber man musste ein Renaming machen, weil 2015, als ich die Company gelauncht habe, hieß die Bye-Bye. Also Goodbye to Buying, ja. Und das hat halt keiner geschnallt, ja. Das heißt, braucht ein dringend Renaming und dachte ich, okay, ich bin nicht die beste Person, um das selber hier schon wieder raus zu brainstormen, ja. Wer ist denn hier ein Profi? Und da gab es eine Dame in New York, die das professionell macht, Lululemon, Grover, whatever. Und wir haben ein richtiges Projekt daraus gemacht und dann für Grover entschieden.
Hast du noch andere Ideen oder noch im Kopf von damals?
Nee, ich wollte unbedingt einen Namen haben, der einen nicht technischen Namen.
Ja.
Ja, also irgendwas Menschlicheres.
Also nicht jetzt Refurbed oder irgendwie sowas, das wollte
genau, sagen. Nicht so eine, so, nicht solche Namen, genau.
Also muss Englisch international verwendbar sein?
Genau, ja. Und das muss ein expandierbarer Name sein. Also mit Grover kannst du ja alles machen. Ja, wir können ja auch jetzt die Grover Card anbieten, was wir ja schon tun zum Beispiel. Oder, also expandierbar, Naming als Name, nicht als irgendwie Technologie irgendwas.
Also ein bisschen so wie Google It, so Grover It. Musst du mal Grovern.
Ja, genau.
Das
ja,
ist das Ziel. Grover, also wenn wir in 5 Jahren dann hier im Büro zumindest mal alle Kollegen wissen, was Grovern ist, dann hast du gewonnen.
Dann sieht das nach Erfolg aus, ja.
Was ist euer Fokus jetzt eher so Partnerschaften zu machen, wo halt Händler mit euch arbeiten? Da hast du gerade von Mediamarkt gesprochen, dass die dann irgendwie anbieten als Zahlungsoption, also darüber Kunden zu gewinnen. Oder Performance-Marketing, das ist ja auch so ein bisschen die Richtung. Man versucht sehr, sehr zielgenau Kunden zu gewinnen, die nach sowas suchen oder halt wirklich die Kategorie zu entwickeln. Ich meine, weil da muss ich sagen, sehe ich es zu selten. Also ich habe jetzt, gibt es größere Influencer-Testimonials, mit denen ihr arbeitet, die sozusagen der Welt erklären, ey, ich Grover jetzt?
Ja, also der Fokus bei uns ist aktuell ganz stark auf Kundenakquise.
Also Performance.
Performance-Marketing, ja. Also die günstigste, effizienteste Art und Weise, einen Kunden zu akquirieren. Das passt auch gut in der Zeit. Alle reden über Profitabilität und so weiter, ja. Ja, dazu gehört natürlich auch ein bisschen die Retail-Partnerschaft. Also dieses reine Awareness ist aktuell nicht unser Fokus.
Also so Sportsponsoring, irgendwelche Trikotwerbung oder was, der macht man nicht.
Also wir haben ein Sponsorship mit den Miami Dolphins zum Beispiel.
Aha.
Ja. Und das ist auch ganz cool.
Also Football in den USA.
Ja, Football in den USA, Miami Dolphins. Wenn du da zum Spiel gehst, siehst du Grover-Logos.
Okay, warum ausgerechnet dort?
Ne, unser Headquarter ist da. Und deswegen haben wir da mit denen auch eine Partnerschaft geschlossen. Aber sobald du in den USA präsent bist, kriegst du eigentlich aus jeder Stadt, von jedem Sportsteam, ja, eine E-Mail von wegen, lass mal partnern.
Mhm.
Ja, und für die haben wir uns dann entschieden.
Wann ist USA größer als Deutschland?
In 1,5 Jahren.
Ja?
Ja, oder in 2. Also bald.
Aber am Ende, die Zukunft der Firma liegt ja schon in großen Teilen in den USA.
Ja, auch in Europa, ja. Also USA wird ein großer Markt, aber Europa ist wird auch ein sehr, sehr großer Markt. Also Europa ist jetzt schon groß, Deutschland vor allem, ja, aber auch hier findet viel, viel Business statt. Also Wenn wir mal sehen, wie das sich entwickelt.
Bei so Firmenbewertungen, wo kommen denn die Comparables her? Also normalerweise zieht man dann immer andere Firmen aus einer Kategorie ran.
Ja, gute Frage, die fragt sich immer jeder, ja. Also von wegen, okay, wo, in welche Schublade stecke ich euch?
Genau, also weil, ne, wir reden ja immer von Multiples und so und da sucht man immer nach vergleichbaren Multiples. Und die Frage ist, wer, also E-Commerce habe ich verstanden, sind es nicht, aber Fintech ist auch nicht. Richtig klassisch SaaS-Abo ist auch nicht.
Ja, was sind die? Ja, gute Frage, ja. Das ist der Standard-Investorengespräch. Ja, fast schon. Und am nächsten dran sind halt Businessmodelle, die Subscriptions haben wie Netflix.
Und also das heißt, da haben die gerade so dann auf den Umsatz was für ein Multiple?
Fünfmal.
So. Fünfmal Umsatz.
Ja.
Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie auf eine Milliarde Umsatz kommt, was ja realistisch ist, dann seid ihr demnächst mal fünf Milliarden wert und ihr könnt also auch schon ein dicker Korn in den nächsten Jahren werden.
Das ist das Ziel.
Also es gibt ja nicht so viele deutsche Dickercorns. Also 10 Milliarden plus.
Genau, aber du musst natürlich die Value auch halten. Ja? Also du musst, also kannst ja nicht irgendwie total fluktuieren plötzlich und so. Aber wir sehen schon, dass wir nicht nur unser Wachstum kontrollieren können, sondern durch die Angebote, die wir machen, auch den Multiple erweitern können. Also der Vorteil gegenüber Netflix ist eine viel höhere Wallet zum Beispiel. Netflix ist 10 Euro im Monat, bei Grover geben die Leute 65 Euro im Monat im Schnitt aus. Netflix, haben wir gesagt, ist nicht Grenzkosten null, ja, weil...
Aber Netflix, wir reden über eine Firma, die 100 Milliarden wert ist, ne? Also das heißt, wenn ihr das jetzt gut macht und du hast es ja gerade...
Deswegen sind die USA auch relativ wichtig.
Ja, sag ich ja, deswegen haben wir gefragt. Also, aber wenn, sagen wir jetzt mal 10 Jahre forward, USA läuft gut, dann wäre es auch denkbar, dass ihr dann in eine Netflix-artige Kategorie vorstoßt, dass man, okay, seit einer Firma 50, 60, 70 Milliarden wert ist?
Absolut.
Das ist ja schon, also ich meine...
Das, da müssen wir erstmal hin, ja, und das müssen wir erstmal schaffen, ja, aber das ist absolut möglich und ein gangbarer Weg und der Weg, den wir hier gehen.
Was sind denn die größten Limitationen? Also wo sind denn so die Sachen, wo du denkst, ob wir das auch so hinbekommen? Also in meinem Geschäft, ich weiß, die Messe Hamburg kriege ich nicht größer, mehr Leute werde ich dann irgendwie auch, wenn ich mich auf den Kopf stelle, nicht reinbekommen. Ja. Was ist bei dir so, dass du sagst, das müssen wir noch knacken, das hält uns auf, das ist sozusagen die größten Obstacles auf diesem Weg?
Naja, wir müssen... unbedingt das Kapital zur Marktansprache investieren. Also was du gesagt hast, ja, dass deine Mama oder deine Oma und so weiter sagen, hey Grover, ja, in 2 Jahren oder so, das willst du halt auch in den USA haben, das willst du überall haben. Und da musst du halt richtig gutes Marketing machen, du musst richtig gut investieren, du musst diese Awareness schaffen.
Wer macht das bei euch? Machst du das selber?
Wer Marketing macht? Also, ja, machen wir intern.
Also heißt, so Kreativleute, die sich überlegen, mit wem passt.
Achso, nee, das machen wir auch mit Agenturen natürlich.
Aber können die so eine, also kann man sich darauf verlassen, dass die diese Wertschöpfung, wenn du sagst, dass das
klar, Number One Obstacle ist? Klar, ja, sicher. Du musst einfach wiederholt die ganze Zeit präsent sein. Es geht im Grunde um Präsenz. Du musst präsent sein. In Deutschland haben wir eine gute Präsenz, in den USA zum Beispiel haben wir eine ganz kleine Präsenz, Spanien, Niederlande, Österreich.
So. Aber geht es wirklich um Präsenz und nicht um Kreativität?
Es geht um Präsenz. Würde ich sagen, Kreativität ist gut und wichtig, ja, aber und die haben wir und die werden wir immer haben, auch mit dem Geschäftsmodell kannst du viele, viele Dinge bauen, aber am Ende geht es um Wiederholung und Präsenz. Du musst das Logo sehen. Ja, welche Werbung Coca-Cola schaltet, ist, wen interessiert's? Was dich interessiert, ist, du siehst Coca-Cola-Werbung, okay? Und dann weißt du, und dann trinkst du eine. Das ist natürlich ein ganz anderes Level an Markenbekanntheit, ja? Und was die machen müssen, ist einfach nur Markenwiederholungen und so weiter.
Also immer nur Erinnerungspunkte schaffen.
Ne? Genau, ja, aber das Core-Prinzip ist trotzdem das Gleiche. Und zwar, das ist Wiederholung. Wiederholung, 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 zeigen, 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 Präsenz, Präsenz, Präsenz und dann natürlich kreativ und muss outstanding sein und so, aber meistens, was die Werbeagentur als kreativ und so weiter ansieht, ja, und gut, bei Otto Normalverbraucher kriegst du auch das Feedback, das ist mir zu abgehoben, verstehe ich nicht oder so. Warum macht ihr nicht mal normale Werbung? Ja, meine Frau, ja, so. Immer diese Tech-Sachen und so weiter. Mach doch mal normale Werbung, so Instagram und Co. und so weiter. Ja. Und da hat sie recht. Ja. Also die Balance muss es sein. Ja. Aber du musst viel investieren. So das eine und das andere ist natürlich, du musst immer gucken, dass du die Produkte immer gedeckt sind durch das Cashflow des Kunden. Also das ist auch super wichtig. Ja. Du kannst natürlich sehr schnell untergehen, wenn du die anfängst, dein Portfolio oder deine Default Rates, falls die außer Kontrolle kommen. Ja. Das ist wie in einem traditionellen Lending-Business. Also da ist auch sehr viel Investment wichtig, ja, dass du deine Portfolio-Performance immer gut unter Kontrolle hast, sowohl auf der Asset-Level als auch Risk-Level. Und dass du die Produkte dann anschließend immer regelmäßig rezirkulierst.
Klingt so einfach. Klingt so einfach. Also
es ist einfach durchziehbar. Es ist alles nicht einfach. Es ist alles natürlich sehr viel Arbeit und so weiter. Aber Stand heute wissen wir, woran wir arbeiten müssen.
Okay, also ich drücke dir sehr die Daumen, dass es funktioniert. Ja, Wahnsinn. Also wenn das so klappt, wäre super für Deutschland, so eine Firma hier zu haben und hier sozusagen als homegrown.
Fehlt uns noch so ein bisschen, ne? Die Schweden haben es, ne, mit Spotify und so.
Absolut, ja. Klarna.
Klarna, ja, genau.
Und genau, es gibt ein paar, aber also, ich bin gespannt. Also das Foto mit dir dann wird für mich noch eines Tages sehr viel Geld wert sein dann.
Du, wir haben letztes Jahr zur Runde ein NFT auch publiziert, ne? Den kannst du auch, glaube ich, immer noch sehr günstig kaufen.
Ist ein kleines, glaubst du an NFTs?
Nein, aber damals war das ja gut gehypt, ja. Also was heißt, glaubst du an NFTs? Ja, ich glaube schon, dass das dass du immaterielle Güter auch digital irgendwie veräußern, Eigentum übertragen kannst und das ist eine coole Sache, war zu overhyped, obviously, ja. Aber es gibt ein kleines Grover Einhorn NFT, ja, das wir zur Einhorn-Runde, zur Runde letztes Jahr veröffentlicht haben und das kannst du, glaube ich, auch noch kaufen.
Okay. Alles klar, Michael, vielen Dank.
Ja, danke, Philipp, schön hier zu sein.
Alles klar, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.